Moin, ihr lieben Talente-Hacker, ich begrüße euch herzlich zum Talente-Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, Gründer und Unternehmer und hier gibt es sofort umsetzbare Hacks für dich als Unternehmer, Leader oder Manager, damit du die richtigen Leute für dich gewinnst, das Beste aus ihnen herausholst und sie lange bei dir bindest. Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, womit du als junges Unternehmen oder Startup die besten Leute überzeugst, zu dir zu kommen und was die Faktoren und Tools für erfolgreiche Führung eines verteilten Remote-Teams sind. So, donnerstags gibt es immer eine Interviewfolge, montags immer eine Montags-Hack-to-Go-Folge mit einer Idee, einer Inspiration für dich für die Woche. Und wenn du keine dieser Folgen verpassen möchtest, dann würde ich dich bitten, einfach auf Abonnieren oder auf Folgen zu klicken in deinem Podcast-Player. Also bei Spotify heißt das Folgen, bei den meisten anderen Podcast-Playern, wie zum Beispiel Apple Podcast, Google Podcast, da heißt das einfach Abonnieren. So, ich möchte euch jetzt nochmal ganz kurz meinen Partner für diese Folge, nämlich die NGO Save the Children, vorstellen. Nachdem ich die Anfrage von Save the Children bekommen habe, habe ich mich erstmal etwas schlau gemacht, belesen, erkundigt, ob ich guten Gewissens für explizit diese Hilfsorganisation hier eine Promo machen kann und will und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass das sehr gut geht. Save the Children ist nämlich jetzt genau 100 Jahre alt, 1919 gegründet, damals in London und macht sich, wie der Name schon sagt, für Kinderrechte stark seitdem. Aktuell haben die eine Aktion laufen, speziell für Unternehmen, die Aktion Weihnachtsspende. Und das Ganze läuft dann so unter dem Motto Spenden statt Schenken. Da könnt ihr einfach mal vorbeischauen auf der Seite savethechildren.de/Weihnachten. Und das Spannende ist, finde ich, wenn ihr da gespendet habt, dann könnt ihr euch mit einer Weihnachts-E-Mail bei euren Partnern, Kunden, Mitarbeitern für zum Beispiel das erfolgreiche Geschäftsjahr bedanken. Und ihr kriegt dann da auch so Kommunikationsmaterial, eine E-Mail-Signatur, Spendenlogo, Online-Banner, eine Spendenurkunde von Save the Children. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Alternative oder ein schönes Add-on auch, finde ich, zu diesen ganzen klassischen Weihnachtskarten, die jetzt gerade wieder viel rumgeschickt werden an Kunden und Partner, die ihr sicherlich auch kennt. Das Interessante ist natürlich auch, dass die Spende ist steuerlich absetzbar. Das heißt, jetzt gibt es noch die letzte Chance, die Steuerlast für dieses Jahr noch ein bisschen zu senken. Und was ich auch sehr angenehm fand bei Save the Children, war, wenn ihr da mal auf der Seite schaut, savethechildren.de/Weihnachten, da seht ihr dann auch ein Beispiel dafür, wie das Geld eingesetzt wird. Da gibt es nämlich die Story von Anwar, das ist ein kleines Baby, das mit seiner Familie von Myanmar nach Bangladesch flüchten musste. Und das Baby hatte eine Lungenentzündung und dann konnten in Bangladesch die Save the Children Ärzte das Kind wieder heilen. Und das Angenehme fand ich daran eben, dass es eine sehr, sehr unaufgeregte und jetzt nicht so überdramatisierende Story war, von der Reklame her, wie man das von anderen Hilfsorganisationen manchmal so kennt. Also schaut da gerne mal vorbei, savethechildren.de/Weihnachten. So, heute haben wir wieder eine ganz besondere Folge. Es ist eine Interviewfolge und die ist ganz besonders, weil ich glaube, ich habe zum ersten Mal drei Leute gleichzeitig bei mir im Interview. Und zwar sind das die drei Gründer von DeskCloud. Ne? Wer hier den Podcast öfters hört, der wird festgestellt haben, dass ich DeskCloud hier schon öfters mal als Partner vorgestellt habe. DeskCloud ist so ein bisschen so das Urban Sports Club für Coworking Spaces, also man kann einfach mit der DeskCloud App in Coworking Space seiner Wahl gehen und sich da einchecken, ganz flexibel und ja, da haben wir uns gedacht, komm, machen wir doch einfach mal hier eine Interviewfolge zusammen, weil ich finde, die Jungs haben eine echt spannende Story hinter sich und ja, deshalb herzlich willkommen Jan Weber, Thorsten Schmickler und Ricardo Klapperich hier im Talente-Podcast. Hi ihr drei.
Hi Michael.
Jo. Hi Michael.
So, also, erzählt uns doch vielleicht nochmal ganz kurz, wie ihr drei euch gefunden habt, wie ihr auf die Idee von DeskCloud gekommen seid und ein so eine Sache, auf die ihr jetzt schon ganz besonders stolz seid, wenn ihr auf euer Startup blickt.
Ja, sehr gerne. Also, ich fange direkt mal an. Ich bin der Ricardo. Erstmal lieben Dank für die Einladung, lieber Michael. Wir haben DeskCloud tatsächlich erst vor 10 Monaten gegründet. Sind daher jetzt erst Ende Januar an den Start gegangen mit unserer Idee. Mhm. Waren vorher Studenten. Jan ist ein Kommilitone von mir gewesen, Thorsten ein Sandkastenfreund und Nachbar. Mhm. Und so haben wir uns quasi dann zusammengesetzt und gesagt, hey cool, wir nutzen alle Coworking Spaces, wir haben dahingehend auch schon Erfahrungen, sind selbst als Freelancer auch unterwegs und haben gedacht, hey, wäre doch irgendwie cool, wenn wir mit einer Mitgliedschaft auch irgendwie alle Spaces mal nutzen können und nicht immer nur im selben sitzen oder immer wieder durch von neuem einen Anmeldeprozess durchlaufen müssen. Und ja, im Zuge unserer Master, unseres Studentendaseins quasi, beim Master letztes Jahr, kam da die Idee während der Hochschule mit auf. Dann haben wir es als Projektarbeit mal umgesetzt, beziehungsweise aufgebaut und das quasi dann auch direkt in die Tat umgesetzt. Das heißt, wir sind aus der Uni raus, direkt ins Gründerleben und haben unsere Idee in die Tat umgesetzt. Und da sind wir auch besonders stolz drüber, dass wir das in der kurzen Zeit geschafft haben und jetzt schon so weit sind, dass wir mit über 80 Partnerstandorten in Deutschland flexibles Coworking anbieten können.
Cool. Was ist denn eure Vision dahinter? Was wollt ihr erreichen? So, warum steht ihr morgens auf und macht das, was ihr macht? Was ist das größere Ziel an der ganzen Geschichte?
Ja, also von meiner Seite stelle ich auch mal kurz vor, ich bin der Jan, bin auch Geschäftsführer und bin fürs Marketing zuständig. Was mich besonders stolz macht und auch so die Motivation ist, ich hatte öfters früher das Problem gehabt, wenn man geschäftlich unterwegs ist in anderen Städten, dass man eben genau sowas vermisst, diesen Zugang zu Workspaces, aber auch zu Communities. Und wenn ich jetzt so zurückblickend schaue, ein Problem zu lösen, was man selbst gehabt hat und daraus auch noch ein Unternehmen aufzubauen, ein Startup aufzubauen und das auch mit tollen Leuten zusammen, dann ist das für mich so eine Motivation, die mich echt jeden Tag dann auch stolz macht, wieder daran zu arbeiten.
Und ihr sagt, ihr macht das jetzt seit 10 Monaten. Das ist ja noch nicht so übermäßig lang. Ihr habt jetzt aber schon 80 Coworking Spaces in ganz Deutschland auf eurer Plattform. Was würdet ihr sagen, was macht euer Business-Modell zumindest erstmal auf dieser Supply-Seite? Ne? Also ihr seid ja ein Marktplatzmodell, das heißt, ihr habt auf der einen Seite eben die Coworking Spaces zu akquirieren und auf der anderen Seite die Kunden, die Coworking Space-Nutzer dann zu akquirieren. Aber jetzt erstmal auf der Supply-Seite der Coworking Spaces. Was ist da die Geheimzutat? Warum haben die Coworking Spaces Bock auf euch? Und warum kommen die überhaupt auf eure Plattform? Ich meine, die könnten ja auch sagen, so, oh nee, so eine Meta-Plattform, das ist uns zu gefährlich, das verwässert, da haben wir keinen Bock drauf. Aber warum ist das geil für die Coworking Spaces, bei euch dabei zu sein?
Ist ein spannender Punkt, den du ansprichst. Da haben wir uns auch lange drüber Gedanken gemacht am Anfang. Deswegen waren wir auch zu Beginn bei vielen Coworking Spaces, also wir kommen hier aus dem Rheinland, da ist die Dichte an Workspaces relativ gut. Auch bei vielen vor Ort haben uns da mal vorgestellt, mal ein offenes Ohr gespendet, mal nachgehorcht, was dort so die Probleme sind. Und dann haben wir halt relativ schnell gemerkt, dass so ein Tagesuser umzuboarden für einen Workspace relativ aufwendig ist. Und da haben wir selbst auch mal ein bisschen recherchiert und nachgemessen. Das dauert dann quasi wirklich 15 Minuten im Schnitt, also im Durchschnitt, bis derjenige wirklich im Space sitzt. Das heißt, da werden die Daten aufgenommen, da wird eine Rechnung geschrieben, abgerechnet, manchmal bar bezahlt, dann können die Spaces kein Bargeld annehmen und so weiter. Also relativ oldschool auch teilweise. Und dann haben wir gedacht, hey, cool, das geht doch eigentlich besser. Und abgesehen davon wäre es doch auch super, super spannend, wenn wir Spaces mit Spaces, Coworker mit Spaces und Coworker untereinander aus verschiedenen Spaces miteinander vernetzen. Und diese Idee teilen viele, viele Spaces, die dann sagen, hey, cool, mit Desktop spare ich ja wirklich Zeit und mein Community Manager vor Ort kann wirklich seinen Job machen. Und ich bin auch Teil von etwas Größerem. Und das ist eigentlich so das Spannende, was die Spaces auch sagen, weil wir dort als verlängerter Vertriebskanal agieren. Und gleichzeitig, und das betone ich auch immer wieder gerne, echte Leute hinter unserer digitalen Plattform sind. Also wir haben auch mit allen Partnern wirklich einen engen Austausch gepflegt, kennen dort alle Leute auch, oder zumindest die meisten auch persönlich und so weiter. Das heißt, wir sind da auch an langfristigen Partnerschaften interessiert. Und da vertrauen uns die Spaces, da sind wir auch sehr dankbar drüber. Und das liegt uns eigentlich immer am Herzen, auch zu sagen, bei aller Digitalisierung, bei allem, was dieses digitale Produkt ausmacht, wir sind wirklich echte Leute dahinter, die mit echten Leuten was Cooles aufbauen wollen. Und da konnten wir entsprechend viele, viele Spaces schon jetzt in der kurzen Zeit von uns und unserem Produkt begeistern.
Und wie sieht's aus? In der Zukunft habt ihr viele weitere in der Pipeline, die noch kommen? Oder fällt euch das sehr leicht, weitere Spaces zu generieren? Wie sieht's da aus?
Also aktuell ist es so, dass wir dort wirklich hands-on auch anrufen oder vor Ort sind. Kriegen natürlich auch hier und da Anfragen direkt rein. Ist natürlich auch super und wollen diesen Prozess auch in Zukunft noch mehr und mehr automatisieren. Generell ist es so, dass wir uns dieses Jahr das Ziel gesetzt haben, dass wir mit 100 Spaces gemeinsam agieren möchten in diesem Jahr. Das heißt, wir haben jetzt noch so um die 20 fertig zu registrieren. Wir haben schon viele Voranmeldungen und noch nicht fertig registrierte. Das heißt, da sind noch einige in der Pipeline und freuen uns natürlich über jede Art von Workspace, was hinzukommt. Bei Workspace kann man vielleicht noch gerade sagen, es sind klassischerweise Coworking Spaces, allerdings auch Business Center, Innovationshubs, Technologiezentren und in Zukunft, und da sehen wir auch ein großes Potenzial, Corporate Offices, um entsprechend die Flächenauslastung zu optimieren.
Ja, verstehe. Und wenn wir jetzt mal auf die Nutzerseite gucken, was ist so euer typischer idealer Nutzer? Brauche ich das überhaupt, dass ich sozusagen sehr flexibel meinen Coworking Space wechseln kann? Oder ist ein Coworking Space nicht was, wo ich tendenziell mir erstmal einen aussuche und dann länger erstmal drin bleibe und sozusagen diese Flexibilität ist vielleicht gar nicht so notwendig wie jetzt bei einem, wir hatten das Urban Sports Club Beispiel, da will ich vielleicht einen Tag mal ins Yoga-Studio und einen anderen Tag mal irgendwie auf die Schwimmbahn so. Und warum ist das auch für Nutzer spannend und wer ist da so der ideale User für euch?
Ja, dann übernehme ich die Frage vielleicht mal. Ich bin der Thorsten, auch nochmal kurz Hallo dann. Ich mache die App und alles, was Technologie betrifft im Unternehmen, unter anderem natürlich auch andere Sachen. Aber die Zielgruppe von uns kann man eigentlich ganz gut in vier Typen unterteilen. Also einmal selbstständiger Freelancer, Berater, wie auch immer, der eben die Möglichkeit von heute nutzt, flexibel oder mobil zu sein. Das heißt, nicht standortgebunden, vielleicht halt eben auch nomadisch leben. In dem Sinne bieten wir noch nicht an. Wir bieten nomadisch Leben in Deutschland an quasi. Also wenn man jetzt mal, wenn man Privatleben und berufliches eben halt nicht an einem Ort fixiert hat, was gerade viele junge Leute eben die Möglichkeit noch haben, noch keine Familie und so weiter. Die können dann mal 2 Wochen in München, 2 Wochen in Hamburg mal einen Freund besuchen und dann aber gleichzeitig auch arbeiten. Oder in Berlin und Köln mit Ryanair hin und her fliegen und das berufliche Leben leidet da nicht drunter. Man kann einfach immer sich sicher sein mit der App. Habe ich in 10 Minuten Workspace, sitze da drinnen, bin eingecheckt, kann arbeiten. Und das ist, glaube ich, eine gute Value Proposition für die Leute. Auf der anderen Seite gibt es auch noch die Unternehmenskunden, die Leute halt hauptsächlich, die im Sales oder viel auswärts unterwegs sind, zwischen Städten automatisch reisen und das alles einfach im Berufsprofil so gesehen und die dann anstatt in einem Café für 5 Stunden oder im Hotel dann zu sitzen, eben diese ganzen positiven Effekte von Coworking oder von einer guten Arbeitsumgebung nutzen können und nicht irgendwie alleine oder im Café in einer lauten Umgebung zu sitzen. Das sind so die zwei Zielgruppen eigentlich, ja.
Was ist mit dem Use Case? Ich möchte mit meinem Team irgendwie mal ein Offsite machen in zum Beispiel in einem anderen Konferenz-Meetingraum oder so. Das ist der Use Case, der dann noch folgen wird, oder?
Ja, genau. Also das ist auch das, was wir jetzt gerade in vielen Gesprächen mit Unternehmen auch herausgefunden haben, dass quasi da das Thema, selbst wenn im eigenen Gebäude genug Arbeitstisch oder auch genug Meeting-Konferenzräume zur Verfügung stehen, eben bewusst dieses Mal aus dem Unternehmen rauskommen, woanders reinschnuppern, mal eine andere Umgebung haben, eben ein großes Thema ist. Es gilt sowohl für das Thema mit einzelnen Arbeitstischen, aber auch, wo wir im Moment dran arbeiten, entsprechend für Meeting- und Konferenzräume, da eben auch die entsprechende Flexibilität zur Verfügung zu stellen.
Ja, verstehe. Wenn ihr jetzt nochmal so auf euren bisherigen Weg zurückblickt, der ist jetzt noch nicht so lang, aber ich meine, das sind 10 intensive Monate, das kenne ich ja selber aus meiner Gründungszeit, so die ersten Monate, die ersten 1, 2, 3 Jahre, das ist das Intensivste, das ist die größte Achterbahnfahrt. Was habt ihr bisher schon so für Rückschläge erlebt auf eurem Weg? Was waren so die größten Herausforderungen? Was habt ihr gelernt? Was wird euch so möglicherweise nicht nochmal passieren? Oder was würdet ihr beim nächsten Mal anders machen?
Ich würde da nochmal übernehmen, so einen großen Rückschlag als solchen. Das können wir jetzt leider, also leider ist gut, können wir noch nicht teilen, tatsächlich. Vielleicht sind wir dafür jetzt noch zu frisch. Das hat bisher alles schon mal ganz, ganz gut, zumindest für den Start, funktioniert. Mhm. Was man halt immer sagen muss, das ist halt das, was mir halt immer, wenn ich das reflektiere, was wir da bisher erlebt haben, wenn da für die Zeit bleibt, dann musst du aber auch sagen, hey, wir sind da irgendwie jeden Tag wirklich dran, und da vergisst man halt alles Mögliche drumherum oder übersieht man auch viele Sachen. Mhm. Geht es halt wirklich darum, dass man am Ende des Tages natürlich an vielen, vielen Sachen gleichzeitig arbeitet und dadurch teilweise natürlich so diesen Fokus oder die Priorität verliert. Und das muss man sich immer wieder vor Augen halten, dass man das eben nicht macht, und eben sich wirklich auf diese Sachen bezieht, die essentiell wichtig sind. Und das ist für uns quasi jetzt in unserer Phase, wo wir sind, das Team. Und weil das Team ist am Ende das Produkt, und wir müssen alles darum geben, egal wie sehr die Work-Life-Balance darunter leidet und so weiter, dass wir das Team in der Form quasi so weit voranbringen, beziehungsweise auch uns gegenseitig so weit unterstützen bei allen Herausforderungen, die man so hat, dass man sich halt ja immer aufeinander verlassen kann. Das hat bisher super geklappt. Also das Team ist immer wichtiger als einer selbst. Und egal was ist, man kann sich aufs Team verlassen und da entsprechend die gemeinsame Vision zu teilen. Und da sind halt so Sachen, die wir gerade am Anfang halt hatten, wo wir viel, viel, viel kommuniziert haben, um herauszufinden, okay, welche Sprache sprechen wir, jetzt mal metaphorisch gesprochen, dass man einander versteht. Und da hat es natürlich geholfen, dass wir uns alle schon länger kennen und dahingehend nicht den Fokus verlieren, dass wir auch einander Rücksicht nehmen und aufeinander achten.
Ja. Ja, gutes Stichwort, das Team. Ne? Wir wären ja hier nicht im Talente-Podcast, wenn wir nicht auch über Talente sprechen würden. wie viele Leute seid ihr aktuell bei euch im Team?
Also ich würde mal weiter kurz machen. Dann hatte das Mikro, glaube ich, aus. Wir sind aktuell im Kernteam, sind wir drei, und haben jetzt unseren Praktikanten, den Nils, als Werkstudenten übernommen. Mhm. Er ist quasi wie ein Gründer. Ja. Und haben entsprechend noch ein paar Freelancer aus dem Bekanntenkreis, Freundeskreis mit involviert, die uns dann phasenweise auch unterstützen. Und so wächst das Team Schritt für Schritt. Und natürlich mit dem Ziel, dass wir diese Talente, die wir jetzt schon um uns herum vereint haben, entsprechend auch langfristig dann in den nächsten Wochen, Monaten ins Unternehmen integrieren und einbinden können.
Aha, also das ist eure Strategie, erstmal auf Freelance-Basis mit Leuten zusammenzuarbeiten und dann zu versuchen, sie auch als feste Mitglieder mit an Bord zu holen, ja?
Ja, genau, so kann man so. Oh, sorry,
ja. Nee, alles gut. Also das ist quasi so die Variante, die für uns auch gut funktioniert, weil wir haben dann oft Kontakt, auch gerade dadurch, dass wir auch viel in Coworking-Spaces sind, eben mit anderen Leuten, die hauptsächlich als Freelancer natürlich dann auch arbeiten und immer auf der Suche sind, nach neuen Herausforderungen, nach neuen Themen, auch mal Startup-Luft zu schnuppern. Und das ist für uns natürlich auch immer eine super Sache, da mit neuen Leuten zusammenzuarbeiten, neuen Input zu bekommen, aber auch perspektivisch natürlich, wenn das Unternehmen wächst, genau den Leuten, die quasi großes Interesse gezeigt haben, da dran teilzuhaben, auch entsprechend dann kurz- bis mittelfristig auch die Chance zu geben, das dann in einem größeren Rahmen auch umzusetzen und Teil von Desklot zu werden.
Ja, verstehe. Da habe ich auch einen ganz coolen Hack zu in meinem E-Book, 222 Talente-Hacks für Leader. Kann man sich noch for free runterladen auf talente.co/Buch. Da ist auch einer der Hacks, ich weiß gerade nicht die Nummer auswendig, der lautet eben genau so, hol dir erstmal die Leute als Freelancer ran, und dann gibt es so ein paar Tricks, könnt ihr euch eigentlich direkt mal durchlesen, wie man es Freelancern besonders schmackhaft machen kann, danach als feste Mitarbeiter bei euch sozusagen weiterzumachen. Und wie kommt ihr an die Leute ran? Also nehmen wir an, ihr wollt jetzt euer Team entweder durch die Freelancer erweitern oder auch würde ich jetzt zum Beispiel komplett neue Leute suchen noch, zusätzliche. Habt ihr da so ein paar Hacks und Tricks und Ideen schon in der Hinterhand, wie ihr gut Leute für euch überzeugen könnt und vor allen Dingen auch, womit ihr sie überzeugen könnt? Also was ist euer Asset, was ist euer unfairer Vorteil? Ich meine, ihr seid ein kleines Startup, Sicherheit wird nicht euer großes Asset sein, aber was denkt ihr, was könnt ihr geil spielen im Vergleich zu zum Beispiel irgendwelchen Corporates oder größeren Firmen, wenn es darum geht, gute Leute für euch zu begeistern?
Ja, nee, also genau, also Sicherheit ist es nicht und Geld ist es natürlich am Anfang auch nicht. Mhm. Das sind beides so Aspekte, die wir natürlich nicht direkt spielen können als kleines Start-up in der Form. Mhm. Was wir halt machen, das sind halt dadurch, dass wir ganz gut vernetzt sind, mit Leuten zusammenarbeiten, die wir auch schon länger kennen. Mhm. Das heißt, man weiß einander zu schätzen und man weiß, wie die Leute so ticken. Also das ist schon mal ganz, ganz spannend am Anfang, gerade auch um Zeit zu sparen, mhm. wenn man da direkt offen und ehrlich miteinander sprechen kann. Mhm. Was wir halt generell pflegen, ist halt entsprechende ehrliche und offene Kommunikationskultur, mhm. die es dann auch eben ermöglicht, ja, auch wenn wir virtuell teilweise arbeiten, miteinander gut und klar zu kommunizieren und die Ziele zu erreichen. Mhm. Natürlich ist ein Vorteil, den viele noch nicht haben, mhm. natürlich eine Best-Out-Membership für unsere, mhm. für unsere Freelancer. Ist natürlich auch immer ganz, ganz spannend für sie.
Ja.
Und letzten Endes dann auch ja, diese Vision, die wir gemeinsam teilen. Es war irgendwie schon so ein Buzzword bekommen, halt diesen Purpose hinter dem Ganzen zu sehen. Aber letzten Endes ist es doch wirklich das, was es ausmacht, nämlich diese Vision oder diese Mission, die wir haben, wirklich frei und flexibel zu arbeiten, das auch jeden Tag zu leben und dabei Spaß zu haben bei dem ganzen Workflow, den wir haben. Und mhm. Das ist, glaube ich, das, was auch die ganzen Freelancer und unsere Mitarbeiter begeistert, was uns auch selbst begeistert, mhm. uns gegenseitig begeistert und letzten Endes dann dazu führt, dass die Leute wirklich Bock haben, mit uns zusammenzuarbeiten und da langfristig daran interessiert sind, gemeinsame Schritte zu gehen.
Ja, verstehe. Ihr baut ja eure Company so auf, dass sie remote sehr gut funktioniert, richtig?
Genau.
Mhm. Ja. Ich meine, das gehört natürlich auch irgendwie bei euch zum Konzept dazu. Also wär komisch, wenn es nicht so wäre. Ja. Aber was denkt ihr, was sind so die kritischen Erfolgsfaktoren für Führung eines Remote-Teams? Ne? Also ihr seid jetzt die Gründer, euer Team wird langsam aber sicher anwachsen. Ihr macht da jetzt schon erste Erfahrungen mit. Ihr kennt es vielleicht auch aus eigenen Erfahrungen vorheriger Jobs, die ihr mal hattet. Was denkt ihr, ist das essentiell Wichtigste, um ein Team gut zu führen, zur Bestleistung zu bringen, immer wieder zu motivieren, die Ziele klar zu haben, wo die Leute verstreut über verschiedene Standorte sind? Was ist da so das Geheimrezept?
Ja, du hast es ja auch angesprochen, also wir arbeiten selbst auch remote und mhm. das ist quasi Teil unserer DNA, also wir sind auch Nutzer unseres eigenen Produktes, ne? Deswegen mhm. verstehen wir womöglich auch die eine Zielgruppe natürlich sehr gut. In der anderen Seite müssen wir natürlich auch noch viel lernen, zwar haben wir auch alle Erfahrungen mit Unternehmen auch schon gemacht, wo wir drin gearbeitet haben, aber es ist natürlich dann nicht direkt das, wo man sich im Alltag oder im alltäglichen Leben dann wiederfindet. Das heißt, im Grunde genommen ist es dennoch so, dass auch bei uns das Wichtigste ist, dass man sich face-to-face dann doch austauscht. Mhm. Wir sind zwar viel remote unterwegs und arbeiten quasi von verschiedenen Städten aus und trotzdem haben wir die Regelmäßigkeit integriert, dass wir uns regelmäßig wirklich in persona sehen und treffen.
Mhm. Das machen wie oft wir macht mal, ihr das?
Auf jeden Fall mal, je nachdem in welcher Konstellation, sehen wir uns auf jeden Fall wöchentlich bis zweiwöchentlich und im kompletten Team auch auf jeden Fall einmal im Monat.
Ja.
Um das zu überbrücken, machen wir es so, dass wir täglich telefonieren, damit verschiedene Schwerpunkte, ganz normalen täglichen Austausch und dann verschiedene Schwerpunkte, wo wir verschiedene Themen aufgreifen, um da eben die Kommunikationsbasis so hoch wie möglich zu halten. Kommunikationsfluss mhm. so hoch wie möglich zu halten. Auch nicht nur via Chat, sondern halt wirklich telefonisch über Skype bei uns beispielsweise, ja. wo man sich dann wirklich auch einander hört und austauscht und ja, da ein offenes Ohr füreinander hat.
Ja. Habt ihr tägliche Zeremonien, die ihr macht, zum Beispiel gemeinsam Stand-up oder so oder irgendwas, dass jeder irgendwie jeden Tag sein Check-in irgendwie vielleicht irgendwie im Chat rüber schickt oder sonst irgendwas, sind so eure Prozesse?
Ja, vielleicht mache ich dann kurz mal weiter. Wir haben einen klassischen Daily, wo wir sagen, was wir gemacht haben, ob wir Probleme haben und was wir als nächstes machen. Mhm. Aber ich finde auch eine Sache, die extrem wichtig ist und irgendwie auch eine Grundlage fürs Vertrauen ist, was irgendwie bei einem Remote-Team umso wichtiger ist, als wenn man sich jetzt physikalisch jeden Tag sehen würde, sind die Tools, die wir nutzen. Also wir nutzen Trello, um unseren Fortschritt zu tracken, beziehungsweise zu sehen, was machen wir als nächstes, was ist in der Pipeline. Einfach ein als visuelles Tool, damit wir sehen können, damit wir nicht auseinanderlaufen, damit jeder sehen kann, okay, der macht das, der Ricardo macht das, ich mach das, passt irgendwie alles zusammen, mhm. und es bewegt sich. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil wenn man das nicht jetzt hätte, quasi so, ist ja, als hätte man jetzt ein Whiteboard im Büro und wir würden alle drei was da dran schreiben, mhm. Nur die digitale Version davon. Ohne das wäre es, glaube ich, auch viel schwieriger.
Ja, ja, okay, cool.
Also absolut kann ich mich voll und ganz anschließen. Ganz zusammengefasst eigentlich drei Hauptfaktoren: Kommunikation, Vertrauen und Transparenz. Das würde ich so mitgeben wollen als Schlüsselfaktoren, wie man auch in virtuellen Teams gut und erfolgreich zusammenarbeiten kann.
Okay, cool. Ja, super, Jungs. Zum Schluss noch eine Buchempfehlung von euch. Jetzt könnt ihr den virtuellen Würfel werfen. Wer vielleicht gerade irgendein cooles Buch, kann natürlich auch Hörbuch sein, gelesen oder gehört hat. Das muss gar nicht aus dem Businessbereich sein, kann gerne, muss aber nicht, oder sonst irgendwas Spannendes. Wer hat da gerade was Schönes im Kopf, was unsere Leser auf jeden Fall auf ihre To-Read-Liste schreiben sollten, beziehungsweise unsere Hörer?
Ich hätte was, falls ihr nichts
habt. Raus.
Ja, okay. Vor zwei Tagen war ich kurz im Kino. Ist jetzt ein Film geworden, ist eigentlich ein Buch. Ist Assholes Theory. Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, meiner Meinung nach. Geht darum, über Assholes. wie die gesellschaftliche Ursprünge sind und was die ausmacht. Und ist sehr unterhaltsam, aber auch spannend. Gutes Thema, um mal drüber nachzudenken.
Ja. Okay, cool. Verlinke ich drunter. Dankeschön. Wo findet man euch? Wir haben ja schon öfters hier im Podcast den gemeinsamen Gutscheincode, den wir haben, Talente6, rausgehauen. Damit können die Leute sich ja in eurer Desk-Cloud-App 6-mal komplett for free in einem Coworking-Space ihrer Wahl einchecken. Das ist natürlich ein geiles Angebot. Und wo finden die Leute euch? Also wie lautet die Plattform? Wo findet man die App etc. pp.?
Ja, also genau. Wir finden uns eigentlich überall so auf den gängigen Plattformen. Also ihr könnt gerne bei Instagram, bei Facebook bei uns vorbeischauen, auch auf LinkedIn. Ansonsten natürlich gerne bei uns auf der Website joindeskcloud.com. Und wenn ihr direkt in die App einsteigen wollt, ist deskcloud.me euer Link. Und natürlich sind wir im App und im Play Store verfügbar. Da könnt ihr euch gerne jederzeit unsere App runterladen und direkt loslegen.
Cool. Tausend Dank euch. Jan Weber, Thorsten Schmickler und Ricardo Klapperich, die drei Gründer von Deskcloud. Vielen Dank, Jungs.
Jo, vielen Dank, dass wir da sein durften.
Dankeschön. Tu mir doch bitte einen Gefallen und denk mal drüber nach, für wen in deinem Bekannten- oder Kollegenkreis könnte mein Talente-Podcast auch spannend oder wertvoll sein. Nutze dann ganz einfach den Link talente.co/podcast, um ihn zum Beispiel per WhatsApp einfach weiter zu schicken und weiter zu empfehlen. Damit wirst du auf jeden Fall eine große Unterstützung für jemanden sein, für den das Ganze hier auch interessant sein kann. Und denk dran, falls noch nicht geschehen, jetzt einfach fix auf Abonnieren oder Folgen in deinem Podcast-Player klicken. Und dann hören wir uns am Montag wieder zum nächsten Montags-Hack to go. Mach's gut, bis dann, dein Michael, ciao.